Grün, verschiedene Gelb vor dem blauen Himmel, die Sonne, die drin scheint. Also es ist einfach gewaltig jetzt. Bei all dem Durcheinander, das die Zeit bewegt, eine halbe Stunde sich dem Licht, dem Herbst aussetzen, wow, das tut so gut. Ja, so gehen wir, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Weggefährten, liebe Nachfolgerinnen und Nachfolger von Christus, heute dieser Frage nach, Nachfolge 4.0. Was heisst das? Welt 4.0, wie funktioniert das? Ich muss ehrlich sagen, in unserem Team haben wir verschiedene kreative Diskussionen gehabt. Das Thema hat mich fasziniert. Aber irgendwie habe ich dann im Vorbereiten, bei den vielen Gedanken, die ich hatte, gleich fast ein bisschen Schiffbruch erlitten. Welt 4.0. Wer kann schon erklären, wie die Welt funktioniert? Ist die Frage nicht einfach viel, viel zu gross? Ich bin heute, glaube ich, eher ein bisschen bescheiden. Jetzt wollen wir mal schauen, ob die Enten den Weg auf den Bildschirm finden. Wir haben ja so ein Symbolbild, das wir auch dazu, also damit eingeladen haben. Es ist natürlich auch ein Joke dahinter, sich ein bisschen lustig machen. Nachfolge? Ja, was ist das? Und ich werde euch heute Morgen ein bisschen mit Entenbildern nerven durch die ganze Predigt durch. Nehmt das nicht zu ernst, auch das ist eher ein verspielter Beitrag. Also, Nachfolge 1.0. Fangen wir doch nochmal vorne an. Was hat der Begriff gemeint, da wo er entstanden ist? Und einen Teil davon können wir sicher auch die heutige Welt übernehmen. Ein erster Gedanke. Nachfolge heisst eine Meister-Schüler-Schülerin-Beziehung. Für die Schülerin hat das, was der Meister sagt, eine grosse Verbindlichkeit. Er oder sie bleibt gewundrig und bemüht sich, die Lehre vom Meister, von der Meisterin immer besser zu verstehen. Ein zweiter Gedanke. Das griechische Wort für Nachfolge heisst Akolutein. Und das heisst eigentlich nichts anderes als, Entschuldigung, wie banal, dass ich sage, hinterherjumpeln, hinterherlaufen. Also ein Nachfolger ist wortwörtlich eben wirklich einer, der einfach hinterherläuft. Und darum sind die Entenbilder eben nicht falsch. Dann ein dritter Aspekt. Ich glaube, man könnte es auch so beschreiben. Ein Nachfolger ist einer, der aus den Zuschauern, aus den Fanrängen rauskommt und das Geschehen mitbestimmt, mitspielt, mitgestaltet. Von dann an ist er ein Nachfolger. Er sagt, die Hoffnung, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die Liebe, die Jesus ausstrahlt, die will ich auch leben. Ich will nicht nur klatschen, wenn ich sie sehe, sondern ich will mein Wesen von diesen Haltungen prägen lassen. Und dann natürlich ein starkes Wort, das Jesus dann gebraucht hat, wer mir nachfolgt, der soll sein Kreuz auf mich nehmen, auf sich nehmen. Und das würde also heissen, der Weg, wo Jesus gegangen ist, von der Liebe, vom anderen Dienen, vom auf Privilegien, Macht und Herrschaft verzichten und unten durchgehen, wenn man freiwillig auf den Weg geht, das hat auch mit Nachfolge zu tun. Ja, aber jetzt können wir fragen, inwiefern sind die vier Punkte einfach vor 2000 Jahren gescheit gewesen und hat sich alles verändert? Oder kann man sagen, ja, die Punkte gelten ja irgendwie schon auch noch in unserer Welt? Also mit der Meister-Schüler-Beziehung ist es ja auch nicht so einfach. Wir können nicht einfach Jesus zu Füßen sitzen. Und gleich können wir das ja. Wir haben die Evangelien, wir können von ihm lesen. Wir haben die Lerngemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger, immer wieder uns mit dem Wert, mit der Botschaft vom Evangelium von Christus zu beschäftigen, zu ihm beten. Also irgendwie können wir das auf ihn hören. Noch etwas schwieriger ist natürlich jetzt mit dem Hin und Her, hinterhergehen. Ja, Jesus ist disparu, er ist verschwunden, er ist nicht mehr da, man könnte ihm nicht mehr nachlaufen. Und gleich, ich weiss, das ist jetzt schon ein bisschen der Wortbegriff strapaziert. Jesus hat ja eine Wanderexistenz geführt und er ist erstaunlich agil, immer wieder an verschiedenen Orten mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und irgendwie fühlen wir uns mit unserem modernen Leben, mit diesen vielen Begegnungen, dieser Nomaden-Existenz ja schon nicht so weit weg von dem, wie es bei Jesus war. In diesen Situationen, mit dem Rechnen, der Jesus hat uns auch über unser Verhalten etwas zu sagen. Ja, nicht ganz einfach. Ich glaube, der Punkt 4, der geht durchaus. Der Punkt 3, es geht nicht nur darum, den Jesus einfach gut zu finden und zu bewundern, wenn er gelebt hat, sondern sagen, ich will auch so leben wie er. Ich will von dieser Liebe mein Handeln prägen lassen, bis hin, dass ich anderen diene und auf Vorteile, auf Privilegien verzichte, wie er das gemacht hat. Ich glaube, das ist durchaus noch in der Spur. Aber jetzt gehen wir gleich noch mal ein bisschen zurück. Warum sind wir dann auf das komische 4-0, 1-0, 2-0, 3-0 gekommen und so weiter? Ich glaube, wir müssen ein bisschen zurückbuchstabieren. Dahinter steht ein Begriff aus der Wirtschaftswelt von der Industrie 4.0. Jetzt hat es da gescheite Leute, die das besser erklären könnten von der Wirtschaft her als ich. Aber ich habe verstanden, Industrie 4.0, das ist die Bezeichnung von einer Industriewelt, die sehr stark von der Digitalisierung geprägt ist. Und zwar eben nicht nur einfach ein einzelner Schritt in der Produktion, sondern die ganz verschiedenen Teile sind durch Informationstechnologien verknüpft. Die Menschen, die arbeiten, die Maschinen, die Anlagen, die Logistik, verschiedene Produktionsschritte, alles ist miteinander vernetzt. Und die Idee ist, dass man eben nicht nur an einem Ort einfach etwas verbessert, sondern dass das alles digital so verhängt ist und verbunden ist, dass sich das wie selbst optimiert. Und davon sind die verschiedenen Phasen von der Produktion von einem Gegenstand umfasst. Entwicklung, Fertigung, Nutzung, Wartung bis zum Recycling. Irgendwie so sollte das gehen in der Industrie 4.0. Man ist, glaube ich, noch nicht ganz so weit, aber sucht nach dem. Ja, jetzt ein bisschen weiter vorne angefangen. Wie sind denn die anderen Stufen? Die Industrie 1.0. Oder wie soll ich sagen, die erste Revolution, die gekommen ist, die erste industrielle Revolution, ist sicher die, wo viel mehr mechanisiert worden ist. Wasserkraft hat man eingesetzt, Dampftechnologie hat man eingesetzt, Maschinen sind erfunden worden, die die Produktion vereinfachen. Und dann der Schritt zur Industrie 2.0, das wäre eine Massenfertigung, Einsatz von Elektrik, vom Fließband und nachher der Übergang, die dritte Revolution zur Industrie 3.0, das wäre so der erste Teil auch von der Elektronik, die einfließt, Sachen, die elektronisch gesteuert werden. Und jetzt gibt es Kritiker, die sagen, eigentlich dürfte man also Begriff 1.0, 2.0, 3.0 erst brauchen, wenn man sich einig ist darüber, dass wie eine gewisse Phase abgeschlossen ist. Und die ersten drei Schritte, die sind natürlich eindeutig feststellbar gewesen, aber wo jetzt der Schritt von der dritten zur vierten Art der Produktion ist und ob die schon stark passiert ist oder ob das eben auch erst noch kommt und ob es wirklich dort angeht, wo die Theoretiker denken, das ist recht umstritten. Gut. Aber wir wollen ja etwas über Nachfolge und unser Leben in unserer Welt lernen. Vielleicht können wir ja auch so eine Hierarchie machen von verschiedenen Phasen, die wir verstanden haben und versucht haben, immer wieder neu zu lernen, Nachfolge in unserer Zeit, was heisst das? Und so könnte man das vielleicht so umschreiben. Nachfolge 1, das war die Phase, in der man Jesus wirklich hineinlaufen konnte. Also seine Jünger, die Tag für Tag von ihm gelernt haben, eigentlich bis zum Karfreitag, das wäre Nachfolge 1.0 gewesen. Und dann aber ist eine Phase gekommen, wo das nicht mehr auf diese Art gegangen ist. In der ersten Phase von dieser Nachfolge 2.0 eine totale Krise. Die Jünger sind wochenlang nur noch zurückgezogen und haben Angst gehabt und haben nicht gewusst, ob es überhaupt noch weitergeht. Dann ist Pfingsten gekommen und irgendwie haben sie entdeckt, dass das, wie sie vorher dem Jesus nachgefolgt sind, dass das erstaunlicherweise gleich noch funktioniert. Dass Jesus oder der Heilige Geist, vielleicht besser gesagt, wie der innere Lehrer ist, wo sie genau noch lehrt und ihnen sagt, was dran ist. Wo sie genau noch herausfordert, von dieser Liebe her zu leben. Der Jesus ist zwar weg, in den Himmel zurückgekehrt, aber das macht sie nicht schwächer in der Nachfolge, vielleicht sogar noch stärker, weil sie verstanden haben, sie rutschen irgendwie nach und werden wie der Jesus selber in dem, wie sie leben. So, mit dem 1.0 und 2.0, denkt es mich, ist irgendwie noch gut, aber was ist jetzt der Schritt zum 3.0? Das kann man natürlich ganz verschieden fühlen. Ich würde sagen, es hat nachher auch wieder so Einschnitt gegeben in der Entwicklung, wo man wie das neu wieder hat müssen entfalten und verstehen, was heisst das jetzt als Christ, dem Jesus nachzufolgen, auch wenn der nicht da ist. Und nicht nur einfach so ein bisschen die Werte imitieren, wo ein paar Vorbilder, die vielleicht gleich nicht immer so vorbildlich sind, in der Kirche das machen, sondern dass es ganz von innen aus wirklich eine Nachfolgebewegung ist. Vielleicht war die Reformation so ein Moment, wo man sagen könnte, jetzt ist losgegangen mit Nachfolge 3.0. Oder auch die Erweckungsbewegung, wo ganz klar ist, der Einzel, der von Gott entflammt wird, wo Jesus begegnet, wo wir eine Begegnung mit ihm haben, der kommt nachher in eine neue Bewegung hinein. Und darum ist er einfach dem Jesus unterwegs, mit dem Jesus unterwegs, egal was jetzt die vorne sagen. Oder man könnte auch das Beispiel von Dietrich Bonhoeffer nehmen, von den bekennenden Christen, die unter grössten schwierigen Umständen an den Werten von dem Jesus festgehalten haben, auch wenn es ihr Leben gefährdet hat, auch wenn der Widerstand sie sogar das Leben gekostet hat. Spannend dünkt mich, all die Antworten, die bei dieser Nachfolge 3.0 oder eben vielleicht 4.0 die kommen, müssen eigentlich gemeinschaftliche Antworten sein. Erst dann, wenn wieder Leute miteinander merken, wir hören miteinander auf den Christus und das hat Auswirkungen in unserem Handeln im Alltag, dann kann man sagen, es kommt ein neuer Schritt, der eine neue Ausstrahlung hat. Jetzt, was ist denn heute los? Nachfolge 4.0. Was braucht es denn heute? Und jetzt kommt eben der Punkt, wo man einfach nicht irgendwie geschwind in den Sack tun kann, weil man wird der Sache nicht gerecht. Unsere Lebensbereiche werden immer stärker durchdrungen von digitalen Prozessen. Und irgendwie da drinnen muss Nachfolge passieren. Und dann dünkt es mich eine spannende Entwicklung, die ist nicht aufzuhalten. Die einen haben viel Arbeit, die leisten ganz wesentliche Arbeit vom Weiterentwickeln auch von Technologien. Und die anderen fallen daraus raus, sie verlieren die Arbeit, obwohl sie wirklich nichts dafür können und nicht faul sind. Und es ist die Kunst, dass wir einerseits arbeiten, zum Brot verdienen und andererseits gefragt sind, zum Arbeiten, wo wir nicht Brot verdienen und das klafft auseinander. Und beides muss mit dieser Nachfolge zu tun haben. Und dann etwas, was mich fast die grösste Herausforderung dünkt. Man kann den Mensch beschreiben als der, der handelt. Der, der die Welt gestaltet, der, der Entscheidungen fällt, der, der arbeitet und sich irrt und weiterkommt. Aber heute sind wir so am Übergang, so ein Menschenverständnis 4.0 ist nicht nur, der Mensch verändert die Welt und sie verändert sich immer schneller, sondern es entsteht auch fast der Anspruch, der Mensch selber muss sich verändern. In dem Sinn, er wird neu designt. Der Mensch wird zum Produkt. Der Mensch vermisst sich und optimiert sich. Und er sollte Krankheiten wegbringen und er sollte Alterung wegbringen und die Mängel am Produkt Mensch sollten ausgemerzt werden und er sollte verbessert werden. Und so hehr und schön die Ziele sind, sie können uns Menschen auch total kaputt machen. Und ein Ja zu Vergänglichkeit und Bescheidenheit und Mangel wäre, glaube ich, ein Beitrag in der Nachfolge 4.0. Und noch ein vierter Gedanke, wie sich die Welt im Moment schon auch entwickelt und wie soll ich sagen, wie es auseinandergeht. Die eine Seite ruft nach immer mehr Effizienz. Und wer effizienter ist, setzt sich durch. Und ein anderer Wert ist Demokratie und Partizipation. Man muss möglichst viel mitnehmen. Und jetzt können natürlich so Schlaumeier kommen und sagen, man sieht, wer ist effizienter im Bewältigen von einer Pandemie? Chinesen, nicht Europäer und Amerikaner. Ich will mit dem nur sagen, das sind so Spannungen, die glaube ich, noch mehr auf uns zukommen, dass wir einerseits ganz tief überzeugt sind, wir wollen, dass alle Menschen mitkommen, dass niemand ab dem Karren geht. Wir wollen, dass möglichst viele sich beteiligen. Nur so entwickeln wir uns. Und andererseits wird gesagt, gilt und wichtig ist, der, der effizient ist, der setzt sich gegen das andere durch. Und auch da, glaube ich, hätten wir in der Nachfolge 4.0 einiges einzubringen. So, das war jetzt ein weiter, weiter Anmarschweg. Jetzt will ich einfach noch ein bisschen beim Jesuswort verweilen, wo irgendwie altbekannt ist. Man kann sagen, es ist ein bisschen von gestern, es ist ein bisschen verträumt, aber ich meine, gerade in diesen Spannungen, die ich jetzt benannt habe, in diesen schnellen Wandel, in diesen Herausforderungen, kann es uns einfach zur Ruhe bringen. Und das zu üben, das ist für mich Nachfolge 4.0. Und ich meine, man kann sogar die Frage umkehren. Es ist nicht nur, ja, kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch dem Jesus nachfolgen, sondern ich glaube, wenn wir ihm nachfolgen, dann macht uns das flexibel und zukunftstauglich und wir sind besser parat, dass wir nicht nur das Gefühl haben, rennen wie hechelnde Hunde dem hinein, dass sich alles verändert. Wir können relativ gelassen an das herangehen, im Verständnis von der Nachfolge. So, meine Lieben, wir hören auf Matthäus 6, 24 folgende. Ich glaube, das ist sehr auch ein postmoderner Text. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr zu essen und zu trinken habt. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seinem Leben nur eine Elle hinzusetzen könnte, wenn er sich so sehr Sorgen macht? Weshalb sorgt ihr euch um eure Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch, Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen im Ofen verbrennt, sollte er nicht das vielmehr für euch tun? Ihr sollt euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Das machen die Völker. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Sorgt nicht für morgen, der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt. Man kann schon auch sagen, das sind doch ein bisschen verträumte Worte. Sind sie nicht ein bisschen lebensfern? Je mehr ich um die Worte kreise, glaube ich, das Gegenteil ist der Fall. Die sind weder weltfremd noch verträumt. Jesus ist zwar ein bisschen ein Wandervogel gewesen und hat auch etwas Leichtes gehabt, aber Jesus hat genau gewusst, was die Menschen hier bewegt hat. Er hat gewusst, wenn ein karges, beschwerliches, angegriffenes Leben von Handwerkern, Kleinbauern, Schuldsklaven im palästinensischen Bergland aussieht. Er hat das genau gewusst und er weicht mit so Worten nicht aus. Aber er zeigt, wenn wir mit diesen gierigen Ansprüchen vom Leben und mit dem Stress umgehen können. Und ich glaube, Jesus redet die Worte auch in unsere Welt hinein. Lass dich nicht durcheinander bringen durch die Sachzwänge, durch den dynamischen Wandel, durch deine Ängste. Du musst schon gar nicht probieren, durch ein gescheites Verhalten den schnellen Wandel irgendwie aufhalten oder dem etwas entgegensetzen können. Aber buchstabier, Gott sorgt für mich. Es ist genug zum Leben für alle. Auch wenn wir die einen ausschliessen würden, es würde es nicht besser machen. Es ist genug für alle. Schlaf genug, weil Gott wacht. Meditiere die Worte von Jesus, bis sie sich in dir hinein absenken. Und vertraue darauf, in dir rein, in der Stille wächst eine Kraft. Gott gibt dir genug, du wirst durchkommen. Schau nicht immer aufs Handy, schau nicht immer auf die Schlagzeilen, sondern schau in dich rein und schau auf deinen Meister, wie er dich versorgt. Du kannst dir leisten, manchmal am Tag die Haltung von einem sorglosen Vogel einzunehmen oder von einer Blume, die einfach da steht. Schwarzmalerei, Zerknirschung, die Sorge, wie werden wir arbeiten, die verlängert dein Leben nicht. Sag zumindest im Hamsterrad vom Leben, dass wir uns ziemlich fest auch selber zimmert haben. Wie ein Pilger, wie ein Wanderer, wie ein Gast, eben wie ein Nachfolger, der einfach darauf beharrt, es ist genug für alle. Es ist genug da, dass alle durchkommen. Und das Vertrauen ehrt dich, nicht dein hektisches Getue. Und Jesus bewahrt uns mit so einem Text auch davor, zu denken, der Erfolg in der Arbeitswelt und deine Prüfungsresultate mit dem Lebenssinn gleichzusetzen. Du bist mehr, als du verdienst. Du bist mehr, als du leistest. Du bist mehr, als du damit angeben kannst. Ob du arbeitslos bist oder Fabrikdirektor oder Working Poor, jeder gleicht ein Stück weit der Blume auf dem Feld, wo einfach mal da steht und blüht und andere freut, ohne etwas zu leisten. Mit dem Gefühl bist du ein schöner Mensch. Und du spürst das besonders im Gebet. Und jetzt eben, wir Menschen werden immer mehr als Produkt von unserem Fleiss, dass wir es selber optimieren, vergiss das. Du bist mehr, als du dich selber designst und verbesserst. Menschlichkeit, Ja sagen zur Verletzlichkeit, zur Mangelhaftigkeit, das ist gesund und das tut so gut. Wirf die Schere vom Designerzwang, dass du dein Leben zuerst umbauen musst, bis du geniessen kannst, dass du dich noch besser präsentieren kannst, bis du das Recht hast, zu leben und einen schönen Mensch zu sein auf die Seite. Sorgloses Vertrauen auf Gott. Das macht dein Leben schön. Ich glaube, die Werte von Jesus, die sind nicht von gestern, sondern die sind genau von heute. Und ich glaube, wenn wir die kultivieren, dann leisten wir einen guten Beitrag. Nachfolge 4.0. In der Welt 4.0. Amen.